Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio einen schönen guten Abend.
A, hatte Ute keine Wehen und B, war Stina einfach ein bisschen zu groß wahrscheinlich, dass sie so ein bisschen steckte und wirklich, also 2 Stunden haben wir dann wirklich also alles gegeben, bis sie dann endlich draußen war und dann war die Kleine da und hatte keine Lust zu atmen.
Well done.
Gerade bei der Krankenhausgeburt, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass alles so laufen musste, wie der Chefarzt das wollte. Weil sobald der Chefarzt da war, ging es wirklich nur noch nach Schema F. Wir lieben unseren Beruf, möchten das gerne weitermachen. Die Bezahlung ist aber einfach katastrophal. Das ist eigentlich schon immer so gewesen, ja. Nur jetzt kommt hinzu, dass die Kosten mehr und mehr steigen und die Berufshaftpflichtversicherung in einem Maße jetzt gestiegen ist, dass sie uns den Garaus ausmacht.
Jetzt wird es gleich wieder warm.
Tja, jetzt wird es gleich wieder warm. Wer das nicht geglaubt hat, auch so oder auf diese oder andere Art und Weise, sind sie auch auf die Welt gekommen. Szenen aus dem Kreissaal. Hebamme zu sein, schrieb die amerikanische Autorin Jill Leslie, ist weit mehr als nur Kinder zur Welt zu bringen. Als Hebamme bist du diejenige, die den engsten Kontakt zur werdenden Mutter hat. Sie muss dir vertrauen am Ende einer langen 40-wöchigen Schwangerschaft. Hebammen leben unter konstantem Druck und Stress. Hebamme zu sein ist ein 24-Stunden-mal-7-Tage-Job. Just so, wie Kinder in Fahrstühlen, Ambulanzen und selbst auf dem Fußballplatz geboren werden, gibt es für sie selten einhaltbare Dienstpläne. Ohne Hebammen, behaupten wir aber heute, geht nichts oder nur wenig. Umso erstaunlicher ist, den etwa 18.000 deutschen Hebammen wird jetzt das Leben und die berufliche Existenz schwer gemacht, denn mit dem heutigen Tag bittet man sie mit hohen Abgaben für Haftpflichtversicherungen zur Kasse. Es wurde protestiert, demonstriert, petitioniert. Gesundheitsminister Rösler versprach Abhilfe aus dem Dilemma. Mehr ist im Moment nicht drin. Im Kern geht es um Folgendes. Hebammen wie auch Ärzte sind Opfer einer Entwicklung, die sie selbst nicht zu verantworten haben. Der technisierten Geburtsmedizin. Diese allein zu verurteilen wäre äußerst dumm, denn sie rettet viele Kinder vor großem Schaden und hilft ihnen oft ins Leben. Auf der anderen Seite steht, immer mehr Patienten verklagen die Geburtshelfer zu hohen Schadensersatzforderungen bei sogenannten Kunstfehlern. So wird der gesamte Geburtsvorgang auf ein neues Niveau ins 21. Jahrhundert gebracht. Die Opfer wahrscheinlich dann die Hebammen. Wir wollen hier bei HR2 Kultur der Tag mehr wissen über das, was sich in den deutschen Kreissälen zwischen Pressatmung, Wasserbädern und Kaiserschnitt abspielt. Und was es mit den alternativen Geburtskliniken auf sich hat und welche Rolle die Hebammen in der Zukunft noch spielen werden. Wie die Gegenwart und der Alltag einer Hebamme aussehen, hat unsere Reporterin Cordula Niederels herausgefunden.
Mit der klassischen Hebammentasche aus braunem Leder in der Hand steigt Annalena Bartels die Treppenstufen einer Darmstädter Innenstadtwohnung hoch. Die schlanke junge Frau mit den kinnlangen blonden Haaren besucht Caroline Schupp. Die hat vor ein paar Tagen Sohn Mats zur Welt gebracht.
Die Caro ist jetzt seit dem 27. mit dem Kleinen zu Hause und dann bin ich dann gleich jeden Tag gekommen.
Zur Begrüßung umarmen sich beide Frauen herzlich.
Hallo, na, hallo Caro.
Hallo.
Geht's euch?
Gut.
Okay,
die Hitze macht dem Kleinen, glaube ich, ein bisschen zu schaffen.
Ja, das glaube ich.
Caroline Schupp hat schon auf die Hebamme gewartet. Mats ist ihr erstes Kind, da gibt es jeden Tag neue Fragen.
Wir waren uns jetzt ein bisschen unsicher, was wir ihm alles anziehen sollen bei der Hitze.
Was habt ihr denn angehabt? Nur so ein Kurzarmbody?
Wir haben so einen Wickelbody, der war langärmlich und noch so einen dünnen Strampler drüber.
Ja, okay, aber das ist eigentlich okay.
Ein ausführliches Gespräch steht immer am Anfang jedes Hausbesuchs. Das ist für frisch gebackene Mütter ganz wichtig.
Am ersten Treffen hatten wir eine ganze Liste von Fragen aufgeschrieben. Wie ist es, wenn er Schluckauf hat, der Kleine, was muss ich da machen oder... Ja, lauter so kleine, banale Sachen, wo ich mir jetzt schon keine Gedanken mehr mache, irgendwie nach einer Woche. Aber da hat sie uns einfach ganz viele Ängste auch genommen und ich freue mich jedes Mal, wenn sie da ist.
In Ruhe bespricht Annalena Bartels alles Wichtige. Dann geht sie mit der jungen Mutter ins Schlafzimmer. Hier untersucht die Hebamme, ob die Geburtswunden gut verheilen und tastet Bauch und Brüste ab.
Sieht echt gut aus, ne? Die Brust ist auch gut im Fluss. Es ist nichts verhärtet. Tut auch nichts weh jetzt.
Nee, großartig. Gar nicht.
Schön. So, dann ist die Mama schon mal für gut befunden.
Jetzt gucken wir nochmal nach dem Kleinen.
Annalena Bartels nimmt den kleinen Mats aus seiner Wiege und legt ihn auf den Wickeltisch. Erst wird der Nabel begutachtet, dann packt die Hebamme Mats in einen weißen Stoffbeutel und hängt den an eine spezielle Babywaage.
Achtung. Ja, hat wieder weiter zugenommen. 3680 jetzt heute. Überdurchschnittlich viel.
Auch ansonsten ist die 29-Jährige zufrieden mit Mats. Er sieht gut aus und macht einen wachen, fitten Eindruck. Die Schubs sind ein unkomplizierter Fall. Doch das ist nicht immer so, erzählt die Hebamme. Viele Familien sind am Anfang überfordert.
Weil ja, der Alltag eben einfach nicht so schnell wiederkommt, wenn man das Kind gerade erst bekommen hat. Ne? Und da sind wir schon so ein bisschen auch Vermittler und Seelentröster. Ne?
Und dann kann so ein Hausbesuch auch schnell mal eine Stunde oder länger dauern. Für die Bezahlung spielt das allerdings keine Rolle. 25 Euro zahlt die Kasse, brutto und pauschal. Gar nicht bezahlt wird die Bereitschaftszeit, obwohl es zum Job dazugehört, ständig auf Abruf bereit zu stehen.
Allein schon wegen den Geburten, wo man auch nie genau weiß, wann ist eben jetzt die Geburt. Und das gilt aber auch fürs Wochenbett. Wenn dann wirklich was Dringendes ist oder die Frauen wirklich sehr verzweifelt sind, dann geht man natürlich dann doch noch mal früher hin.
Bei Familie Schupp ist für heute alles erledigt. Caroline Schupp sitzt mit Mats im Arm strahlend auf der Couch. Doch schon morgen steht die nächste Mission an.
Jetzt bin ich ganz gespannt, wenn du das nächste Mal kommst mit den kleinen Badenkörben zusammen. Dass der Papa und ich das lernen, wie wir das mit dir machen, mein Spatz.
Tja, und auch das ist die Tätigkeit der Hebamme. Cordula Niederels berichtete von dem Alltag einer solchen. Zu Gast hier im Studio ist Kira Macht. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Macht, Sie sind freiberufliche Hebamme von der Praxis Planet Baby und haben schon, ich glaube, Sie haben es gesagt, mit zwischen 600 und 700 Kindern auf die Welt verholfen und sie dorthin gebracht. Erkennen Sie das, was Sie gerade in dieser Beschreibung erfahren haben? Ist das Ihr Berufsalltag? Ist das, was Sie tun?
Auf jeden Fall, ganz klar.
Und wenn nun eine Schwangere zu Ihnen kommt, dann ist das erstmal zwischen Ihnen und der Kasse und der potenziellen Patientin, die Sie haben,
richtig,
der Schwangeren.
Richtig, genau. Also im Vordergrund steht natürlich immer die Patientin, das ist ganz klar.
Und mit Ihrer Praxis, die Sie haben, das Planet Baby, die ist wo?
Also wir haben, die Hauptzentrale sozusagen ist in Büdingen.
Ja.
Und wir haben seit November letzten Jahres noch eine Zweigstelle in Gelnhausen aufgemacht. Wobei die Praxis in Büdingen auch ein Geburtshaus ist. Das heißt, bei uns kommen eben auch Babys zur Welt.
Wie viele Frauen können Sie aufnehmen in dem Geburtshaus?
Also entbinden tue ich hoffentlich immer nur eine. Natürlich gibt es immer mal Engpässe, weil, wie die Kollegin schon sagte, man weiß nie, wann so ein Baby raus will. Wir nehmen nur begrenzt an. Ich habe 4 bis 5 Geburten im Monat und von daher, ja.
Jetzt haben wir ja erfahren, dass die Versicherungsbeiträge erhöht werden.
Ja.
Ist das für Sie auch ein Schlag eigentlich gegen das, was Sie als freie Unternehmerin im Grunde genommen machen?
Auf jeden
Fall.
Also, dass das ansteigt, war irgendwo schon abzusehen, zumal ja schon die Gynäkologen dran glauben mussten, um das mal salopp zu sagen. Aber dass das in dieser Höhe passiert, das ist schon richtig heftig. Also das ist schon richtig böse.
Versuchen wir mal ein ganz klein bisschen marktwirtschaftliche Dinge auch in diese Frage Geburtshilfe, Hebamme reinzubringen. Was kostet eine Geburt?
Nun, es kommt darauf an, wo Sie einfach entbinden. Ob das eine Klinikgeburt sein soll, also ich jetzt speziell als Hebamme, ich entbinde auch im Krankenhaus als Beleghebamme. Das wäre dann ungefähr 250, was die Kasse zahlt. Im Geburtshaus bekommen wir ungefähr 450 und für eine Hausgeburt 530. Natürlich kommt es immer darauf an, es gibt auch nochmal Nachtzuschläge und die gefahrenen Kilometer, aber das ist nicht die Welt. Also es ist schon hart verdientes Geld, weil die Babys fallen in den Regelfällen nicht einfach so raus, sondern es dauert in der Regel ein paar Stunden, bis sich so das Baby den Weg auf die Erde geschafft hat.
Und zum Beispiel im Geburtshaus diese 450 Euro, das ist nur für die eigentliche Geburt oder für die Betreuung nachher und vorher?
Nein, das ist einfach nur für die Geburt. Für vorher und nachher gibt es dann nochmal, wir haben eine Gebührenordnung, da gibt es dann nochmal extra Beträge dann dafür. Aber das beinhaltet alles, also egal wie lang, wie kurz, wie intensiv, wie...
Mhm. Der Deutsche Hebammenverband hat in Berlin protestiert, hat auch bei Herrn Rösler, dem Gesundheitsminister, Einspruch erhoben. Könnte es vielleicht auch sein, dass sich der Hebammenverband oder überhaupt die Hebammen noch nicht so richtig auf 21. Jahrhundert eingelassen haben? Denn viel wird im Gesundheitswesen heute, das ist kein Geheimnis, unter Kostenbedingungen untersucht.
Naja, also das kann ich jetzt nicht so recht beurteilen, denn ich sehe das eben auch aus dem Standpunkt der Hebamme. Wir sind also primär patientenorientiert, wir holen Kinder auf die Welt und die betriebswirtschaftliche Seite ist nicht so unser Ding. Und ich bin auch da ganz froh, dass ich meinen Mann habe, der da einfach drauf achtet, weil ich auch als Hebamme ja anderen Schwerpunkt habe. Und von daher kann das schon sein, verpasst will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir haben einen anderen Fokus. Das ist schon richtig, nämlich unsere Kinder und die Mütter.
Und die Kassen zahlen die Hebammen?
Also wir rechnen mit den Kassen ab, ja. Es ist sicherlich hier und da mal üblich, dass die Hebammen eine Bereitschaftspauschale erheben, welches die Patienten dann auch selber zahlen. Also wir sagen immer liebevoll die Husch-Husch-Pauschale, weil wir ja 24 Stunden parat stehen. Das ist eine Eigenleistung, was die Patienten zahlen. Und das Problem jetzt mit dieser Versicherung ist, wenn man, um weiterarbeiten zu können, müsste man das auch irgendwo an die Patienten weitergeben, weil die Kassen das ja, die zahlen ja nicht mehr und das können dann die Frauen auch einfach nicht mehr tragen. Und da wären wir dann auch wieder in einer Zweiklassenmedizin, dass sich das nur wohlhabendere Frauen leisten können, die ärmere nicht. Und das ist enorm schwierig.
Aber das steht uns bevor, möglicherweise.
Ja, ich befürchte es.
Diese Versicherung, die wir angesprochen haben, die Beitragssätze sollen drastisch erhöht werden. Ja. Wie hoch sind die jetzt pro Jahr? Und wie hoch, oder also sie sind mit dem heutigen Tag sollen die Beiträge erhöht werden?
Ja, also das soll ungefähr 65% teurer werden. Also wenn ich unsere Daten im Kopf habe, wir haben bislang 2.950 Euro bezahlt und wir bezahlen dann oder jetzt 4.800. Und
das ist ein Drittel mehr.
Das ist schon gut. Das ist jetzt für uns als Geburtshaus auch. Das Problem ist, dass es auch vielen Kolleginnen das Genick brechen wird, weil die einfach nicht so viele Geburten machen können auch.
Das ist abzusehen, ja.
Das ist abzusehen. Und von daher ist die Versicherung ist wahrscheinlich nächstes Jahr wird es dann noch mal höher gehen. Und das bleibt einfach abzuwarten, wie hoch das geht. Dass es hochgehen wird, da bin ich mir ziemlich sicher.
Haben Sie so eine Versicherung schon mal in Anspruch nehmen müssen? Denn ich hatte das unter dem großen Stichwort Kunstfehler subsumiert.
Toi, noch nicht und ich habe es auch nicht vor in absehbarer Zeit. Nein, Gott sei Dank nicht.
Aber es geht letztlich darum, auch Ihr Risiko abzudecken, dass wenn etwas passiert und es wird Ihnen über eine Klage vor Gericht nachgewiesen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, dass Sie dann finanziell auch zur Verantwortung gezogen werden. Dafür ist die Versicherung.
Das ist richtig so.
Kira Macht, freiberufliche Hebamme aus Büdingen vom Planet Baby. Haben Sie vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Gerne, danke.
HR2 Kultur, der Tag. Notruf der Hebammen, wenn Geburtshelfer aussterben. So unsere Sendung heute. Ein Blick in die Geschichte belegt, Hebammen mussten immer wieder sich auch scharfer Kritik aussetzen. Letztlich hatten sie auch Macht über Leben und Tod. Im 14. Jahrhundert und durch die Geschichte hindurch wurden Hebammen immer wieder des doppelten Spiels bezichtigt. Sie wussten, wie man Kinder auf die Welt bringt und manchmal auch, wie man Kinder verhütet oder sie gar abtreibt. Die grausam hohe Todesrate der Mütter brachte ihnen den pseudoromantischen Titel »Die Engelmacherinnen« ein. Und immer wieder war es der moderne Staat des 20. Jahrhunderts, der seine eigenen Vorstellungen vom Mutterglück hatte. Erich Kästner, patriotisches Bettgespräch von 1930.
Hast du, was in der Zeitung stand, gelesen? Der Landtag ist mal wieder sehr empört von wegen dem Geburtenschwund gewesen. Auch ein Minister fand es unerhört. Auf 1000 Deutsche kämen wohl pro Jahr gerade 19,04 Kinder. 04. Und sowas hält der Mann für wahr. Dass das nicht stimmen kann, sieht doch ein Blinder. Die Kinder hinterm Komma können bloß von ihm und anderen Ministern stammen. Und solcher Dezimalbruch wird mal groß und tritt zu Ministerien zusammen. Nun frage ich dich, was kümmert das den Mann? Er tut, als käme er für uns auf und nieder. Es geht ihn einen feuchten Kehricht an. Mir schläft der Arm ein, so. Nun geht es wieder. Geburtenrückgang, hat er noch gesagt, sei die Geschichte, lehrt es Deutschlands Ende. Und deine Fehlgeburt hat er beklagt. Und dass er, dass man abtreibt, grässlich fände. Jawohl, wir sollen Kinder fabrizieren. Fürs Militär und für die Industrie. Zum Löhne senken und zum Krieg verlieren. Ach, sieh dich doch vor. Ach so, das war dein Knie. Na komm, mein Schatz. Wir wollen ihm eins husten. Dein Busen ist doch wirklich noch famos. Ob unsere Eltern, was wir wissen, wussten? Wer nicht zur Welt kommt, wird nicht arbeitslos. Der Kinderreichtum ist kein Kindersegen. Deck uns schön zu, ich bild mir eines zieht. Komm, lass uns den Geburtenrückgang pflegen und lösch die Lampe aus des Landtags wegen, damit er es nicht sieht.
Erich Kästner, ein patriotisches Bettgespräch von 1930. HR2, Kultur, der Tag. Kommen Sie schnell, die Wehen haben eingesetzt. Das ist einer der üblichen Notrufe, den viele Hebammen täglich hören. Und wir erwarten dann, dass die Hebamme sofort losläuft und macht, was sie zu tun hat. Der werdenden Mutter helfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Etwas anders geht es im Krankenhaus auf den Geburtsstationen zu. Auch hier haben die Hebammen eine besondere Aufgabe. Tanja Küchle war für uns im Frankfurter Bürgerhospital. Dort kommen ca. jährlich etwa 2500 Kinder auf die Welt. Ein Hauptarbeitsplatz für Hebammen.
Oh, Scheiße.
Ein Kind ist eine Gemeinschaftsproduktion. Bei der Zeugung und bei der Geburt. Nathalie und Patrick haben Unterstützung von einer Hebamme bekommen. Christine beobachtet die beiden angehenden Eltern und gibt ab und zu wertvolle Tipps.
Wichtig ist, dass du wirklich versuchst, weiter zu atmen. Ja, dass du mich.
Ja, das ist manchmal schwer. Ich vergesse das dann.
Unterwegs ist ein Mädchen. Sie wird hoffentlich ohne Komplikationen auf die Welt kommen. Auch wenn ihre Mutter schon 12 Tage über der Zeit ist. 3 Tage ist Nathalie jetzt im Bürgerhospital. 4-mal wurde die Geburt schon eingeleitet. Das heißt, Nathalie hat ein Wehenmittel bekommen. Erst kurz vor der Zielgeraden kommt ein Arzt dazu. So lange steht das Paar unter der Obhut der Hebammen.
Was ist denn jetzt denn Ihre Rolle dabei? Weil der Mann scheint ja hier alles irgendwie im Griff zu haben.
Bis jetzt hat er noch alles im Griff, ja. Wenn ich merke jetzt, die Wehen sind jetzt noch kräftiger und noch häufiger und es läuft jetzt so ein bisschen aus dem Ruder, alle werden aufgeregt, dann versuche ich halt beruhigend einzugreifen.
Sagt Hebamme Christine Müller. Wenn gut zureden nicht mehr hilft, dann tun es vielleicht die vielen Geräte und Hilfsmittel. Bunte Tücher und Seile hängen von der Decke, an denen kann die werdende Mutter ziehen und sich festhalten. Eine große Wanne steht bereit für Entspannungsbad und Wassergeburt. Die meisten Frauen im Bürgerhospital gebären jedoch liegend. In einem Bett, das auch ein Stuhl sein kann. Das Bett für die Niederkunft ist multifunktional, damit sich die werdende Mutter hinstellen, hinknien, setzen und drehen kann, wie sie gerade will. Gut ist alles, was ablenkt vom Schmerz.
Komm gerade schon wieder.
Ja, sie kommt gerade schon wieder. Es geht aber noch. Das Schlimme ist halt, es zieht so die Beine. So Wackelpuddingbeine fühlt sich das an.
Und was fühlt der Mann?
Ja, ziemlich aufregend. Man ist ja froh, dass man wenigstens ein bisschen was machen kann. Aber eigentlich ist man schon ziemlich hilflos.
Patrick stützt seine Frau, reicht ihr ein Glas Wasser, redet ihr gut zu. Schon wieder eine Wehe.
Man kann diesen Schmerz wirklich nicht richtig beschreiben, weil das kann man mit nichts vergleichen. Das ist keine Nierenkolik richtig, das ist keine Magenkrämpfe, ich weiß es nicht. Man muss es erlebt haben, um zu wissen, wirklich, was es ist.
Und Nathalies Wehen werden noch stärker werden. Sie hat die Geburt noch vor sich, heute Abend irgendwann. Oder vielleicht erst morgen. Anne-Marie hat es schon hinter sich. Sie liegt im Bett, hält ihre rosige kleine Tochter im Arm und strahlt. Das Kind ist gesund, sie auch.
Wobei die Geburt sehr lange war und sehr schmerzhaft, auch die letzten 8 Stunden. Ich denke, ich war auch nicht mehr so nett zu der Hebamme am Ende.
Viele Frauen geraten in dieser Grenzsituation außer sich. Sie fluchen und beschimpfen ihren Mann und die Hebamme mit Sätzen wie:
Jetzt machen Sie doch was oder jetzt warum helfen Sie mir nicht? Dass es aber nicht in unserer Macht ist, einfach die Schmerzen wegzunehmen, das fordert einem schon viel ab.
Trotzdem, Christine Müller hilft seit 7 Jahren Kindern auf die Welt. Seit 2 Jahren am Bürgerhospital.
Man ist einfach mitten dabei und darf irgendwie an einem total tollen Ereignis teilhaben. Deswegen bin ich sehr gerne Hebamme.
Zum Glück für viele Frauen. Für Anne-Marie jedenfalls ist das klar.
Also ich denke, 2 Personen sind wichtig. Der Ehemann, ja, und die Hebamme. Auf jeden Fall. Also ich, nee, ohne Hebamme geht das gar nicht.
Da sehen Sie, am Schluss war der Ehemann schon gar nicht mehr dabei. Tanja Küchle berichtete aus dem Bürgerhospital. Zu Gast hier im Studio Eva-Maria Siefert, Ärztin und Journalistin. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Siefert, hat Sie der Angriff auf die Hebammen mit hohen Versicherungsgeldern überrascht?
Nicht wirklich, weil im Prinzip auch im ärztlichen Bereich ja schon immer die Gelder oder beziehungsweise die Versicherungsprämien steigen. Allerdings muss man einschränkend sagen, die Versicherungen zahlen bei Kunstfehlern tatsächlich relativ schlecht.
Mhm, auch das noch. Frau Siefert, eine Mutter schrieb uns vor unserer Sendung, ich zitiere, nach 30 Stunden Geburtstortur drohte die Anästhesistin im Krankenhaus den Kreissaal zu verlassen, denn sie könne diese Quälerei nicht mehr mit ansehen. Ein Kaiserschnitt erlöste mich, einer der wunderbarsten Momente in meinem Leben. Ich hätte am liebsten alle Autoren diverser Schrottbücher über die natürliche Geburt verklagt. Ist das, was wir da von einer Mutter gehört haben, vielleicht auch ein bisschen typisch, dass vielleicht über einen Zeitraum, sagen wir mal zwischen 1970 und 1990, viele krause Ideen auch von natürlicher Geburt bis heute hinein gewachsen sind, die dann doch so ein bisschen auch die Spur weggelegt haben, sich in den Kreissaal zu begeben und auch in die Hände von Hebammen, die dann entscheiden, was eigentlich gemacht wird?
Naja, also da muss man einschränkend sagen, ob der Kaiserschnitt gemacht wird oder nicht, entscheiden ja meistens nicht die Hebammen, sondern sehr viel häufiger die Ärzte. Mhm. 30 Stunden, das muss man auch dazu sagen, ist sicherlich sehr lange und ich glaube, in den meisten anderen Krankenhäusern hätte man dann sicherlich auch früher einen Kaiserschnitt gemacht. Es sind auch die Frauen, die vorher sagen, ich möchte gerne natürliche Geburt, weil man glaubt, man wächst mit dem Kind näher zusammen. Also es gibt sowohl das eine Lager, das die Natürlichkeit sehr hervorhebt, als auch das andere Lager, das sagt, also eigentlich würde ich gerne das Kind kriegen, so 2 Stunden und dann ist rum und in 3 Tagen sitze ich wieder im Büro oder kann mein Kind dann nachher schaukeln und ich hatte keine Schmerzen. Also sowohl das eine als auch das andere sind sicherlich nicht in Ordnung, weil es hat natürlich auch seinen Sinn, dass so ein Kind ein bisschen Zeit braucht, weil das muss ja jetzt praktisch eine komplett neue Physiologie erleben. Also das muss jetzt plötzlich selber atmen, das muss mit dieser Welt klarkommen und dafür braucht es ein bisschen Zeit und dafür braucht der weibliche Körper auch ein bisschen Zeit, um die Hormone auszustoßen, die dann das Kind unterstützen. Also es ist nicht ganz schwachsinnig alles.
Und sachkundige medizinische Versorgung sollte man vielleicht hinzufügen, denn alleine mit Patchouli-Incense-Sticks am Samtvorhang ist es ja nicht getan.
Nein, ganz sicher nicht. Wobei man einfach sagen muss, es hat ja nun Jahrtausende gegeben, wo Frauen auch Kinder bekommen haben.
Das ist wohl so.
Also es gibt natürlich Situationen, das ist zum Beispiel, wenn die Herztöne des Kindes schwächer werden, dann wird man sagen, okay, da besteht eine Gefahr des Kindes. Es gibt bestimmte Lagen, wie das Kind in der Gebärmutter liegt, ne, dass das einfach so nicht geboren werden kann. Wurde es früher zum Teil auch schon geboren, aber da sagt man heute, das Risiko gehe ich nicht ein, dass das Kind Schaden nimmt und würde dann auch die Geburt einleiten. Und wir haben natürlich das Problem, wir haben vorhin ja gehört, das Kind war 3600 Gramm nach ein paar Tagen. Mhm. Das ist ein kleines Kind. Ne? Heute sind die Kinder 4,5 Kilo schwer. So sind die Mütter nicht mitgewachsen. Deswegen kommt es sicherlich auch häufiger zu Kaiserschnitten.
Ist die Klinikgeburt die tatsächliche Alternative und damit auch nochmal das Thema Kaiserschnitt auf die Tagesordnung gesetzt? Viele Frauen, möglicherweise nicht unbedingt in Deutschland, sagen, für mich kommt nur der Kaiserschnitt in Frage, weil ich das andere Theater nicht haben will. Und sagen, ich will das am 27. Juli haben, fertig, aus.
Also das ist sicherlich trotz alledem nicht der Durchschnitt. Also die meisten Kaiserschnitte werden auch in Deutschland hauptsächlich deswegen gemacht, weil Mutter-Kind es sein muss. Also es eine medizinische wirkliche Notwendigkeit gibt. Wir sind nicht in Brasilien, da gibt es tatsächlich in den privaten Sphären, also sehr reiche Leute, da gibt es 70% Wunschkaiserschnitte. Und man weiß auch, Wunschkaiserschnitte, die sind ja dann nachher eben nicht am Termin, sondern die sind zum Wunschtermin, weil da halt irgendwie ein chinesisches Horoskop anfängt oder so. Das ist eine Gefährdung für Mutter und Kind. Also das ist zwar nicht sehr ausgeprägt, aber es ist eben nicht gut. Das kann man sicherlich so nicht sagen. Und in der Klinik wird auch nicht immer automatisch der Kaiserschnitt gemacht. Aber man könnte eben, wenn es einen Geburtsstillstand gibt, einen Kaiserschnitt machen.
Noch ganz kurz zurück nur auf die Hebammen. Brauchen wir sie in der Zukunft im Kreissaal, in den Geburtshäusern?
Unbedingt.
Unverzichtbar.
Unverzichtbar, weil die Hebammen sind letztendlich diejenigen, die eigentlich die direkte Nähe haben und eigentlich mehr wissen häufig als die Gynäkologen. Schneiden tun die zwar, aber um Mutter und Kind kümmern, das tun die Hebammen.
Das sagte uns die Ärztin Eva-Maria Siefert und Journalistin-Kollegin. Vielen Dank erstmal, wir haben gleich nochmal Gelegenheit, weiter miteinander zu reden. Was passiert, wenn in den kommenden Jahren ein großer Teil der Hebammen aufgrund hoher Versicherungsleistungen ihren Job eben aufgeben müssen? Berufsverbände der Hebammen protestierten schon beim Gesundheitsminister. Wir wollen aber bisher zumindest den Hebammen unsere Solidarität verkünden, denn ganz ohne sie geht's nun mal nicht. Ein Blick in die Geschichte des Berufszweiges lehrt, der Job selbst ist riskant, weil er Macht hat, früher mehr als heute. Der schwarze Schatten der Hebamme ist die Engelmacherin. Bertolt Brecht, die Ballade vom Paragraphen 218, geschrieben 1929.
Herr Doktor, die Periode... Na, freuen Sie sich doch, Mann, dass die Bevölkerungsquote mal ein bisschen wachsen kann. Herr Doktor, ohne Wohnung? Na, ein Bett werden Sie wohl noch haben. Da gönnen Sie sich ein bisschen Schonung und halten sich ein bisschen stramm. Da sind Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen mal ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben Sie einen Bauch. Und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch. Und jetzt kein Stuss und jetzt werden Sie Mutter und Schluss. Herr Doktor, wo soll ich denn liegen, Frau Renner? Quasseln Sie nicht. Erst wollen Sie das Vergnügen und dann wollen Sie nicht Ihre Pflicht. Und wenn wir mal was verbieten, dann wissen wir schon, was wir tun. Und drum seien Sie mal ganz zufrieden und lassen Sie das mal unsere Sache sein, ja? Und nun seien Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen noch ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben Sie einen Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch. Und jetzt kein Stuss.
Bertolt Brecht über den Paragraphen 218. HR2 Kultur, der Tag. Noch haben wir etwa 18.000 Hebammen, Freiberufliche. Aber der verschärfte finanzielle Druck durch hohe Versicherungsbeiträge wird die Zahl der freitätigen Hebammen schrumpfen lassen. Das sollte man beklagen, ist aber eine Entwicklung, die schon vor Jahren einsetzte. Folge: Geburtsabteilungen schließen. Jan Gawert über den erst vor wenigen Wochen geschlossenen Kreissaal im Krankenhaus Linnenfels im Odenwald.
Die kleine Xenia ist eines der letzten Kinder, die im Kreissaal des Luisenkrankenhauses in Lindenfels auf die Welt gekommen sind. Das Krankenhaus liegt nur ein paar Kilometer vom Wohnort ihrer Eltern entfernt. Sie leben in dem kleinen Odenwaldörtchen Gardernheim und sie waren froh, dass sie es zur Entbindung nicht so weit hatten, sagt Andreas Beder, ihr Vater.
Es war ja auch relativ wichtig, meiner Frau ging es sehr, sehr schlecht, also wir mussten da relativ schnell auch hin. Und wir haben eine Viertelstunde ungefähr gebraucht und waren dann auch froh drum, dass es nur die Viertelstunde eben war, weil länger wäre nicht gut gewesen.
Für ihr nächstes Kind müssen die Beders und auch die anderen werdenden Eltern aus der Region jetzt doppelt so weit fahren. Die nächsten Krankenhäuser, in denen sie entbinden könnten, liegen in Heppenheim oder Bensheim. Bis dahin ist man etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde über kurvige Landstraßen unterwegs, je nach Jahreszeit und Wetter. Dass es in Lindenfels keinen Frauenarzt mehr gibt, der Entbindungen macht, liegt an den gestiegenen Versicherungsbeiträgen, sagt Klaus König vom Berufsverband der Frauenärzte. Die Beiträge für die Haftpflichtversicherungen hätten sich verdoppelt.
Die Kosten sind jetzt dort zwischen 22.000 und 48.000 Euro für ein Jahr Versicherung eines Belegarztes mit Geburtshilfe.
Dem stehen Einnahmen in Höhe von rund 150 Euro gegenüber. So viel bekommt ein Frauenarzt an Honorar, wenn er bei einer Geburt hilft. Allein um die Versicherungskosten reinzubekommen, müsste er mehr als 200 Geburten pro Jahr betreuen, sagt der Verbandsvertreter. Gerade in ländlichen Regionen wie im Fall Lindenfels im Odenwald sei das aber unrealistisch.
Das heißt also, klar und deutlich gesagt, die Geburtshilfe lohnt sich nicht mehr, in einer belegärztlichen Klinik zu diesen Versicherungspreisen gemacht zu werden.
Verantwortlich für die gestiegenen Versicherungsbeiträge sind höhere Schadenersatzsummen, die die Gerichte seit einigen Jahren Geschädigten zusprechen. Für Fehler des Arztes bei einer Geburt, durch die das Kind bleibende geistige oder körperliche Schäden erleidet, ermittelten Gerichte 1998 noch Schadenssummen von rund 600.000 Euro. 2008 waren es in ähnlichen Fällen bereits mehr als 3,2 Millionen Euro. Der Marktführer AXA hat nach eigenen Angaben für jeden eingenommenen Beitragseuro zuletzt 2 Euro für Schadensfälle ausgeben müssen. Kliniken mit Belegärzten suchen deshalb händeringend nach Lösungen. So auch der Hessische Diakonieverein, der Träger des Luisenkrankenhauses. Martin Zehntgraf, Geschäftsführer.
Wir würden das natürlich sehr begrüßen, wenn sich ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin finden würde, die dort wieder geburtshilflich tätig sein wollte als Belegärztin. Das haben wir aber schon im Vorfeld geprüft. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sich dort jemand findet.
Inzwischen steht fest, dass die Geburtshilfe in Lindenfels geschlossen bleibt. Der Diakonieverein hat die Suche nach einem Frauenarzt, der entbindet, erfolglos eingestellt. Als Lösung fordert der Verband der Frauenärzte höhere Honorare, um die Haftpflichtversicherungen wieder bezahlen zu können. Andernfalls drohten vor allem im ländlichen Raum weitere Schließungen von Geburtshilfeabteilungen. Renate Faustmann sieht das als große Gefahr für Mütter und Kinder. Sie ist Hebamme in Lindenfels. Sie sagt, in Notfällen könnten weitere Wege in Kliniken auch tödlich enden.
Wenn ein Notfall eintritt, denke ich, kann auch eine halbe Stunde Anfahrtszeit zu spät sein. Und das haben wir auch immer wieder erlebt, erst in jüngster Zeit, mit starken Blutungen. Das kann fürs Kind zu spät sein dann.
Jan Garwert berichtete über das Krankenhaus Lindenfels und den dortigen Kreissaal, den es jetzt nicht mehr gibt, 2. April nicht mehr. Dem hinzufügen muss man allerdings auch, die Hälfte der hessischen Frauenärzte, die an Belegkliniken entbinden, wollen zum Jahresende dort aufhören. Auch da wird ein Engpass entstehen. Ich begrüße jetzt Dr. Ole Ziegler, Sie sind Rechtsanwalt. Guten Abend, Herr Ziegler.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Ziegler, wir haben jetzt in mehreren Beiträgen und auch von Hebammen gesagt bekommen, was das für eine große Problematik für die sein wird. Und ab dem heutigen Tag soll es dann ja so sein, dass die höhere Versicherungsbeiträge bezahlen müssen. Jetzt gibt es die Aussage, vielleicht ein bisschen salopp, die behauptet, dass Hebammen ohnehin immer mit einem Bein im Knast stehen. Stimmt denn das?
Das kann man so nicht bestätigen. Man muss auch unterscheiden. Also im Knast stehen ist eine strafrechtliche Frage. Also ob jemand in einer staatsanwaltschaftlichen Verfolgung ausgesetzt ist, das ist die eine Seite. Aber die entscheidende Seite meines Erachtens ist die zivilrechtliche Seite, nämlich die Frage von Schadenersatzklagen, was dann auch aufgrund einer Gerichtspraxis, die immer höhere Summen möglicherweise zuspricht, dann zu einem Steigen der Versicherungsbeiträge führt. Wir haben ja schon im Beitrag gehört, dass beispielsweise 1998 dann insgesamt Schadenersatzforderungen von 3,2 Millionen Euro gefordert worden sind. Und es ist eher eine
Entschuldigung, Herr Ziegler, das war in einem einzigen Fall.
Ja, in einem einzigen Fall. Nur ich wollte sagen, die Entwicklung geht eigentlich noch voran und darüber hinaus dann. Denn Schmerzensgeldforderungen, die steigen dann noch weiter an. Und die Gerichte sind auch eher geneigt, da mehr zuzusprechen.
Herr Ziegler, ist das der Kreislauf, der sich aus den technischen Möglichkeiten einer modernen Geburtsmedizin auf der einen und der Klagefreudigkeit auf der anderen Seite immer weiter hochgeschaukelt wird?
Sicherlich dies und auch das Internet spielt eine gewisse Rolle, dass im Fall, dass dann Zweifel aufkommen, ob bei der Geburt alles in Ordnung gelaufen ist, dann sich Patienten oder Mütter im Internet informieren und dann auch eher geneigt sind, möglicherweise gegen den Arzt, aber auch die Hebammen vorzugehen.
Mhm. Kennen Sie Beispiele für solche Klagen?
Ja, es gibt verschiedene Fehlerquellen gewissermaßen oder Anhaltspunkte, wenn Patientinnen vorgehen. Das ist beispielsweise, wenn im Geburtsvorgang eine Hebamme möglicherweise zu spät, so lautet der Vorwurf, einen Arzt hinzuzieht. Andererseits, wenn die Hebamme Aufzeichnungen auswertet, nämlich Wehen- und Herzschlagfrequenzen, und dann dabei bei dieser Auswertung Fehler passieren, die dann zu bleibenden Schäden führen. Auch gibt es die Möglichkeit, dass eine Schulter des Kindes beim Geburtsvorgang hängen bleibt und dann eine Hebamme oder auch der Arzt dann das Kind versucht herauszuziehen. Das wäre ein grober Behandlungsfehler, weil dann zahlreiche Schäden dem Kind entstehen können.
Mhm. Herr Ziegler, erklären Sie uns noch kurz am Schluss den zivilrechtlichen Unterschied und auch den juristischen Unterschied, wie Geburtshäuser und Krankenhäuser juristisch behandelt werden.
Ja, also zum einen in Krankenhäusern ist es ganz klar, da hat die Hebamme nichts damit zu tun, was der Arzt macht. Das heißt, sobald der Arzt den Geburtsvorgang übernimmt und verantwortlicher Geburtsleiter ist, dann ist der Arzt dafür verantwortlich. Die einzige Ausnahme, wann die Hebamme dann auch in Anspruch genommen werden könnte, wenn Fehler passieren, ist, wenn sie bemerken muss, dass der Arzt grobe Fehler unterlaufen und sie dann nicht den Arzt darauf hinweist oder einen weiteren Arzt hinzuzieht. Wohingegen im Geburtshaus, das von einer Hebamme geleitet wird, ihr die Rechtsprechung eine Organisationspflicht auferlegt. Das heißt nämlich, das Geburtshaus so zu organisieren, dass dort auch ordnungsgemäße ärztliche Leistungen erbracht werden. Und wenn dann eben diesem Versprechen, das nach außen in beispielsweise in Werbematerialien wie Prospekten nicht Genüge getan wird, also dass der Arzt dann nicht ordnungsgemäß agiert, dann werden auch Hebammen, die solche Geburtshäuser leiten, für diese ärztlichen Fehlverhalten in Anspruch genommen und können in Anspruch genommen werden.
Das war Dr. Ole Ziegler, Rechtsanwalt hier in Frankfurt. Vielen Dank, Herr Ziegler, und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wenn wir uns heute Abend darüber unterhalten, welche Nöte die Hebammen haben, dann ist das unser Thema just bei der Tag auf HR2 Kultur. Aber es ist auch in Relation gestellt, ein gewisser Luxus, auch dieses Gespräch zu führen und diese Diskussion. Denn in Zeiten größerer Not und Armut, da war es für Frauen oftmals unmöglich, überhaupt ein Kind zu bekommen. Es hätte ihnen nicht nur materiell den Boden unter den Füßen weggezogen. Kurt Tucholsky, Die Leibesfrucht, 1928.
Du bist so schwer. Du bist so blass. Was hast du, Mutter? Du willst etwas und weißt nicht was. Was hast du, Mutter? Ich trage in meinem Leibe ein Kind. Ich weiß, wie seine Geschwister sind, ohne Stiefel, ohne Wolle, ohne Milch, ohne Butter. Ich bin eine Mutter. Ich will keine Mutter mehr sein. Lass mich schreien. Lass mich schreien. Es darf und darf mir nicht zur Welt. Frau, was wollen Sie? Mein Mann ohne Stellung. Wir haben kein Geld. Frau, was wollen Sie? Ich will nicht, dass man für eine Nacht mich und die Kinder unglücklich macht. Dieselben Rechte will ich wie die Reichen, die ungestraft zum Abtreiber schleichen. Warum will mich denn keiner befreien? Lass mich schreien. Lass mich schreien. Mit Schreien ist da nichts getan. Wacht auf, ihr Frauen. Nieder mit kirchlichem Größenwahn. Wacht auf, ihr Frauen. Ihr krümmt euch vor Schmerzen und in euer Ohr tönt heulend der Unternehmerchor. Trag es aus, trag es aus, trag es aus im Sturmgebraus. Wenn der Staat bleibt bestehen, könnt ihr alle zugrunde gehen. Ihr habt nichts zu fressen? Wir brauchen die Kinder für Dortmund und Essen, für die Reichswehr und für die Büros. Und wenn ihr krepiert, dann sind wir euch los. Aus Jodoform und blutigem Leinen kommt winselnd eines Kindes weinen. Es wartet an dem kleinen Bett bereits ein mächtiges Quartett. Fabrik, Finanzamt, Schwindzucht, Kirchenzucht. Das ist das Schicksal einer deutschen Leibesfrucht.
Geschrieben hat das Kurt Tucholsky, 1928. HR2 Kultur der Tag. Aufgrund neuer und hoher Versicherungssummen für potenzielle Schadensersatzforderungen werden die freien etwa 18.000 Hebammen in Deutschland finanziell in die Enge gedrängt. Juristisch haben wir erfahren, stehen Hebammen fast immer mit einem Fuß im Gefängnis. Das mag sich übertrieben anhören, aber es kann schon passieren. Das ist aber auch keine neue Erscheinung, sondern lässt sich bestens auch in der Literatur nachlesen. Hebammen, so weiß Mario Scala, wussten immer mehr über die Frauen und Männer als andere Menschen. Aus diesem Grund ging es ihnen dann auch häufig an den Kragen.
Nach 20 Jahren Kampf und Irrfahrt kehrt Odysseus nach Ithaka zurück. Seine Frau Penelope erkennt ihn nicht wieder, ebenso wenig das Gesinde. Nur die Amme vermag er nicht zu täuschen.
Die Narbe betastete mit flachen Händen die Alte und erkannte sie gleich und ließ den Fuß aus den Händen sinken. Freud und Angst ergriffen das Herz der Alten, die Augen wurden mit Tränen erfüllt und atmend stockte die Stimme. Endlich erholte sie sich und fasste ihn ans Kinn und sagte: »Wahrlich, du bist Odysseus, mein Kind.«
Die Amme kennt intime körperliche Details. Die Narbe am Bein hatte ihm ein wilder Eber verpasst. Vertraut beraten sich beide. Die Amme will sich sofort mit Odysseus, den sie wiederholt »mein Kind« nennt, verschwören. Sie ist bereit, ihm die Namen all der Weiber im Hause zu nennen, die ihn schmählich verrieten und auf die Seite der verfressenen Freier schwenkten. Fürsorge und Intimität in der frühkindlichen Beziehung spielen auch in der Sage von Romulus und Remus eine Rolle. Die Zwillinge und Gründer Roms wurden zwar von einer Wölfin gesäugt, doch dann übernahm Acca Laurentia, eine geheimnisvolle Frau, die in der Mythologie wahlweise als Amme oder als Dirne auftaucht. Die Römer verehrten sie sogar als Göttin, denn ob Amme oder Dirne, sie steht in inniger Beziehung zu Liebe und Geburt und verkörpert die Fruchtbarkeit der Menschen. Fruchtbarkeit könnte auch bei einer Episode in dem Protoevangelium des Jakobus eine Rolle gespielt haben. Zwei Hebammen waren laut dieser Schrift bei der Geburt Jesu zugegen. Eine hilft der Gebärenden, die andere, Salome, wird in die Höhle geschickt, um sich von der Jungfräulichkeit Marias zu überzeugen.
Und Salome ging hinein und sagte: »Maria, zeige dich, denn ein nicht kleiner Streit ist entstanden über dich.« Und sie untersuchte sie. Und Salome schrie auf und rief laut: Wehe meiner Gesetzlosigkeit und wehe meines Unglaubens, dass ich versucht habe den lebendigen Gott. Und siehe, meine Hand wird im Feuer verbrannt.
Sie klagt über den Verlust der Hand, und tatsächlich lässt Gott sich erweichen und rät ihr, das neugeborene Kind auf den Arm zu nehmen.
Und Salome ging herzu, nahm das Kind auf und sprach: Wahrlich, ein großer König wurde Israel geboren. Und sogleich wurde Salome geheilt und ging heraus aus der Höhle.
Die Hebamme oder Amme als Symbol der Fruchtbarkeit spielte nach der Antike keine Rolle mehr. Fürsorge aufgrund früher und lebenslanger Nähe jedoch wird noch Jahrhunderte später beschworen. In Shakespeares Romeo und Julia sind die leiblichen Eltern gar nicht nett zu ihrem Kind. Julia liebt Romeo und mag Paris, den Wunschgemahl der Eltern, nicht heiraten. Da klagt der Vater.
Die eine ist für uns schon zu viel. Es ist ein Fluch für uns, dass wir sie haben. Die Schlampe.
Julias Amme jedoch tritt ihr schützend zur Seite.
Gott im Himmel segne sie. Ihr tut nicht recht, Herr, dass ihr sie so schimpft.
In der Figur der Amme oder der Hebamme wird in der Antike oder bei Shakespeare die bedingungslose Treue dargestellt. Eine Treue, die sich sogar über soziale Konventionen oder Regelverletzungen hinwegsetzt. Egal gegen welche Verbote, Konventionen oder Gesetze Julia verstößt. Die Amme ist immer auf ihrer Seite.
Und dem wollen wir nicht widersprechen. Marius Kaller war das. Ich begrüße jetzt Wiebke Liesner. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Liesner, Sie sind freie Historikerin in Hannover. Sie haben sich auch mit der Rolle von Hebammen im 20. Jahrhundert beschäftigt. Hat die Industrialisierung, Frau Liesner, hat die oder auch die städtische Versorgung, die von Schwangeren zum Beispiel auch durch gesetzliche Versicherungen irgendwann mal Anfang des vergangenen Jahrhunderts eingeleitet wurde, hat das auch die Rolle der Hebamme verändert?
Na, die Rolle der Hebamme haben vor allen Dingen die Reichsgründung im 1869 bzw. 71 verändert, nämlich durch die Reichsgewerbeordnung. Von da an waren Hebammen nicht mehr wie vorher eben von bestimmten Bezirken oder Gemeinden angestellt gegen ein zugesichertes Mindesteinkommen, sondern jede Frau konnte mit einem Zeugnis von einer anerkannten Hebammenschule Hebamme werden und sich an dem Ort ihrer Wahl niederlassen. Und dadurch ist für die Hebammen eine bis dahin unbekannte Konkurrenzsituation entstanden. Das war eine große Veränderung am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann war es so, der nächste Einschnitt, was sehr nochmal den Beruf verändert hat, war denn die Professionalisierung der Gynäkologen letztendlich, wo nämlich Gynäkologie und Geburtshilfe zusammengeschmolzen sind und Geburtskliniken, also stationäre Geburtshilfe immer mehr angeboten wurde. Das war nach dem Ersten Weltkrieg, fing das an und hat sich dann eben, da stimmt das mit der Stadt vor allen Dingen, in den Städten ist das am schnellsten vorangegangen. Also es gab denn zum Beispiel in Bremen 1932 haben dann schon über 60% der Frauen in Kliniken entbunden.
Das war 1932 schon, ja?
Ne? Wobei, man muss sich das mit der Klinik auch anders vorstellen, als es heute ist. Also es gab zwar auch Hebammen, die in den Kliniken fest angestellt waren, aber viele freiberufliche Hebammen haben eben auch als Beleghebammen dort gearbeitet und die Kreissäle mitbetreut. Und Ärzte sind eben nur kamen eben nur zu Geburten dazu, wenn es Komplikationen gab. Also es gab so eine Dreiteilung letztendlich der Geburtshilfe. Das ist einmal die normale Geburt, wurde der Hebamme zugesprochen. Dann gab es, wenn es Komplikationen gab, wurde meistens auch in der Hausgeburtshilfe erstmal ein frei praktizierender Arzt hinzugezogen. Und erst wenn der nicht weiterkam, wurde dann eben ins Krankenhaus verlegt. Und die Grenzen, also wann jeweils eine Geburt zu verlegen war oder wann jeweils ein Arzt hinzuzuziehen war, hat sich immer wieder verändert. Also dieses Fenster, was ist normal und was ist pathologisch, hat sich über die Jahrzehnte eigentlich, kamen immer wieder neue Sachen dazu mit neuen Diagnosemöglichkeiten und so.
Frau Liesner, wir hatten in dieser Sendung mehrmals jetzt auch gerade an Beispielen auch und an Gedichten von Tucholsky und auch von Bert Brecht, haben wir auch so einen vielleicht etwas gewagten Vergleich gezogen, dass wir gesagt haben, Hebammen Und das, was man unter Engelmacherin versteht, das kann auch manchmal zu einer fast Deckungsgleichheit führen. Ist das auch eine historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass Hebammen auch die Rolle übernommen haben, die ihnen eigentlich gar nicht zusteht?
Ja, also das, was Sie angesprochen haben, ist, finde ich, ich habe das, als ich es gehört habe, auch manchmal so ein bisschen gedacht, also Ihre These, Sie hatten ja die These, dass die Engelmacherin der schwarze Schatten der Hebamme ist.
Ja.
Nicht? Und da würde ich mal, also da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit gehabt, als Sie das gesagt haben, weil sicherlich wurde es Hebammen immer mal wieder auch angelastet, immer wieder gesagt, die Frauen, die Hebamme sind, die sind schlecht ausgebildet, die sind unwissend, die machen Abtreibungen aus Absicht oder aus Unwissenheit heraus, weil sie eben geldgierig sind oder sonst irgendwas. Aber wo ich denke, es gab immer Hebammen, die auch Abtreibungen gemacht haben. Die Motive dafür sind jedoch ziemlich vielschichtig. Und oft ist dieses Argument einfach benutzt worden in der Diskussion, um eben Hebammen abzuwerten und sie in der Diskussion in eine Ecke zu stellen, wo sie heraus nicht mehr richtig argumentieren konnten. Und das, finde ich, ist halt nicht richtig, weil meist, also der preußische Staat zumindest und dann eben auch vor allen Dingen der NS-Staat, haben Hebammen eben auch immer wieder gerne dafür eingesetzt oder eben, ne, auch sie darin gesehen, dass sie eben zur Aufklärung von kriminalisierten Abtreibungen beigetragen haben. Und es gab Hebammen, die Abtreibung gemacht haben, gerade eben auch, weil Hebammen eben einen, also man muss sich den Beruf vielleicht auch, eigentlich anders vorstellen, dass die Hebammen oft in einem Bezirk gearbeitet haben, wo sie die Frauen und Familien kannten und das nicht seit einer kurzen Zeit, sondern oft waren sie eben in ihrem späteren Arbeitsbezirk aufgewachsen, waren da zur Schule gegangen, hatten ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Frauen, die sie auch entbunden haben. Und so bestand eine große Nähe, die für Hebammen eben so eine Art, die ein Doppelmandat begründet hat, nämlich dass sie einerseits den Frauen verpflichtet waren und andererseits dem Staat über eben, ne?
Schwierige Gratwanderung.
Genau. Über die Amtsärzte, die sie kontrolliert haben, über ihre Ausbildung, über Rechte, also ihre Dienstpflichten, hatten sie eben ganz klare Anweisungen. Und Abtreibungen gehörten definitiv niemals zu ihrem Aufgabenbereich. Es gab aber Hebammen und ich habe eben auch aus Prozessakten Abtreibungsfälle gefunden, wo Hebammen Abtreibung gemacht haben. Und als Begründung haben sie in der Regel angegeben, dass sie diese Abtreibung gemacht haben bei Frauen und Mädchen, die ihnen leid taten. Also sie haben diese Abtreibung aus Mitleid oft gemacht.
Das ist aber auch ein schwieriges Argument, Frau Liesner, nicht?
Ja, sicherlich ist es ein schwieriges Argument. Aber es ist eben auch, kommt ja auch immer wieder auf den rechtlichen Interpretationsrahmen an. Also es ist ja nicht, also die Abtreibungen waren ja auch oft, dass die Frauen selbst Abtreibung gemacht haben. Das war der größte Prozentsatz und eben immer wieder einzelne Fälle von Hebammen, die es eben auch gemacht haben. Und eben aber, ich denke, man muss das eben auch in diesem Kontext sehen von enger Verwobenheit mit der Bevölkerung in ihrem Bezirk. Und eben auch da, wenn eben die Bevölkerung oder eben die Familie nicht wollte, dass diese Abtreibung oder offenbar wurde, konnte das eben auch in einem gewissen Rahmen stattfinden. Mhm. Ja.
Das war Dr. Wiebke Liesner. Haben Sie vielen Dank. Auf Wiederhören. Die geschichtliche Entwicklung reicht von einer ganzen Zeit zurück, was die Aufgabe und die Tätigkeit von Hebammen angeht, bis heute, wo man immer wiederum feststellen muss, dass man sagen kann, ja, Hebammen haben eine großartige Verantwortung gehabt und haben sie auch weiterhin, aber es wird immer schwieriger für sie, diese Verantwortung auch auszuüben. Weiterhin zu Gast hier im Studio ist Eva-Maria Siefert. Wer heute, Frau Siefert, auf dem Land, zum Beispiel auch in Hessen, schwanger wird, der hat erstmal per se ein Problem, ist das so?
Ja, der hat zwar im Vorfeld der Geburt, da gibt es ja schon eine lange Phase, wo die Hebammen dann nachher die Schwangeren begleiten, da ist es relativ einfach, da findet man dann unter anderem natürlich auch den Schwangerschaftskurs und so weiter, aber wir haben von Lindenfels haben wir es ja schon gehört, da hat die geburtshilfliche Abteilung zugemacht. Wir haben dasselbe Problem in Mittelhessen, da haben die geburtshilflichen Abteilungen in Büdingen, in Schotten und in Lauterbach zugemacht. Das heißt, es ist ein Korridor von über 50 Kilometern und wenn es dann wirklich mal pressiert, dann müssen die ja in eine andere Klinik und wir können sie nicht dahin hexen und beamen geht halt auch noch nicht.
Ne? Und dann wird der Gebärvorgang in die Ambulanz rein verlegt.
Der wird dann oftmals, und das ist tatsächlich eine ganz ungünstige Situation, in den Rettungswagen hinein verlegt. Also man muss sich vorstellen, man begleitet ja auch als Notfallmediziner, also als Notarzt, oftmals eine Geburt, weil es halt ziemlich dringend ist. Aber die Geburten, die ich im Rettungswagen im Prinzip erlebt habe, also selber praktisch dann als Ärztin mitgemacht habe, das waren Frauen, die haben das vierte, fünfte Kind bekommen. Da flutscht's, um das mal ganz banal zu sagen. Das ist tatsächlich kein Problem. Da weiß man auch, das geht. Ne? Da haben ja schon 5 Kinder oder 4 Kinder im Prinzip ihren Weg gefunden. Mhm. Das geht tatsächlich, da geht's halt eben schnell. Aber wenn man jetzt plötzlich die Erstgebärenden, da weiß man eben nicht, bleibt das Kind vielleicht stecken? Hat das ein Problem? Ja. Ist die Lage nicht günstig? Und da kann das dann ja wirklich problematisch sein. Und da nutzt das auch nichts, dass ich als Arzt da bin, weil ich kann keinen Kaiserschnitt im Rettungswagen machen.
Und Hebammen können da auch nicht helfen. Dennoch sind die in Aufruhr, sind unruhig geworden, aufgrund der Tatsache schlicht und einfach, dass sie sehr hohe Versicherungsbeiträge bezahlen müssen. Was ist deren Zukunft? In ganz knappen Worten, müssen sie sich jetzt noch härter an die Krankenhäuser und an die Kassen assoziieren?
Das wird wahrscheinlich die Folge sein. Oder sie werden eben nur noch die Betreuung vor und nach der Geburt machen, aber wahrscheinlich nicht mehr Geburten draußen machen. Das wird dann nur noch dem Zufall überlassen sein. Das ist eigentlich schade, weil das ja auch viel Wissen den Hebammen gibt, von dem die Schwangeren dann nachher und die Familien profitieren.
Wohl wahr. Eva-Maria Siefert war das. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. So werden also die Hebammen, vermuten wir und hoffen wir, nicht völlig auf der Strecke bleiben. Denn das, was sie oftmals leisten, ist großartig. Und muss bleiben. Nur werden sie auch den notwendigen Veränderungen unterzogen werden und sich dort anpassen müssen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung können Sie übrigens, wenn Sie wollen, heute Abend nochmal bei HR Info um 23.05 Uhr nachhören oder eben als Podcast runterladen. Im Studio heute Abend Uwe Westphal. Vielen Dank und tschüss.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.